so glad we know just what to do. And no one's left stumbling around. Sie hören Radio 1, das Medienmagazin. Thematisch gehen wir in Richtung Osten, fast um den halben Globus.
Das Internet bietet Freiheit an. Diese Freiheit existiert nicht automatisch. Sie muss erkämpft werden. Es ist ein Trugbild. Viele Leute denken, das Internet ist sehr weit verbreitet. China hat so viele Internetnutzer. Bald wird China das Land sein, das weltweit die meisten Internetnutzer hat. Es ist ein Irrtum zu glauben, damit hätten Chinesen die größte Freiheit bei der Informationsversorgung. Aber das Regime hat so viel Geld investiert, um das Netz zu kontrollieren. Zum Beispiel durch das Filtersystem von Stichwörtern sind so viele Informationen abgeschirmt. Es ist nicht nur für die Verfolgten gefährlich, sondern auch für die Machthaber. Erfreulich ist zurzeit, dass man mit spezieller Software die Filter umgehen kann, wie mit FreeGate. Aber wenn man ganz blind daran glaubt, dass wenn Internet existiert, dann wird China automatisch freier, so ist das ein Trugschluss.
Sie haben es vielleicht an der akustischen Eigenart dieses Einspielers eben bemerkt. Das ist eine Konserve gewesen und genauer gesagt aus dem Jahre 2007. Das war ein Ausschnitt aus einem Interview mit Zhou Jing, als ich 2007 die Gelegenheit hatte, für mehrere Reportagen in China der Frage nachzugehen, wie das damalige Web 2.0 in einem Land genutzt wird, das also eher dafür bekannt ist, dass Google gesperrt wird und mit viel Manpower Textnachrichten analysiert werden. Interessant war auch, dass ein Holländer noch vor YouTube eine eigene Videoplattform in Shanghai für die Chinesen etablierte, nämlich Tudu. Es gab auch damals schon eine eigene Suchmaschine und 9 Jahre sind seitdem vergangen und wie es der Zufall so will, im Studio ist die Auslandsreporterin Sonja Peter-Andel. Ich grüße dich und wir haben dich ja erst kürzlich im Medienmagazin aus Rio gehört. Aber du warst auch in diesem Jahr in China und hast jetzt in Berlin einen Vortrag gehalten?
Genau. Ich hatte im Rahmen des Medienbotschafterprogramms der Bosch-Stiftung in diesem Jahr 3 Monate in China, also in Shanghai und in Peking vor allem recherchiert, wie digitale Innovation in China aussieht. Und wir hatten da in Berlin auch einen Vortrag diese Woche.
2007 war für mich deutlich, dass sich da so etwas wie ein spezielles chinesisches Internet entwickelt hat, also quasi ein Intranet, wenn man so will, für ein ganzes Land. Wie sieht denn nun die digitale Landschaft in China heute aus? Aus welchen Netzwerken heraus? Twittern, ich habe auch gehört, man twittert mittlerweile, aber auch Baidu heißt das, glaube ich, ne? Und wie sind dann die Unterschiede eigentlich zur restlichen Welt?
Das sogenannte Chinternet, also das chinesische Internet, hat quasi ähnliche Serviceangebote wie in Deutschland auch oder in den USA. Das heißt, es gibt die chinesische Twitter-Variante Weibo, es gibt das chinesische...
Ach, Weibo heißt
genau,
das.
Genau, von Sina und dann gibt es die WeChat-Variante, ein chinesisches Kurznachrichtendienst, WeChat, quasi die WhatsApp-Alternative in China, die dort genutzt wird, nicht nur dort, es sind 650 Millionen weltweit, die diese Kurznachrichtendienste nutzen. Es gibt Baidu, es gibt quasi für jeden Dienst, den wir auch kennen, gibt es ein chinesisches Äquivalent. Wobei man dazu sagen muss, es sind nicht einfach Copycats oder schlichte Kopien, sondern WeChat zum Beispiel bietet viel mehr als WhatsApp. Das ist nicht nur ein Kommunikationsdienst, sondern man kann damit seine Rechnung bezahlen, das heißt Micropayments machen, Tickets buchen. Das heißt, diese Integration über verschiedene Plattformen funktioniert in China viel besser. Natürlich auch zu dem Preis, dass die Daten dann einfach zusammenlaufen, integriert werden und man auch einfach zu überwachen ist oder dass die Online-Aktivitäten.
Ich hatte schon damals so etwas wie Videoblogger interviewen können, die auch Spaßvideos machten ganz normal und sagten, die Chinesen würden es in ihrem YouTube besser verstehen, als wenn sie es international posten würden. Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, das ist eine Ausrede, dass die, also wenn sie international agieren würden, stärker unter Kontrolle des chinesischen Geheimdienstes seien. Hören wir mal eine Bloggerin damals, wie sie sich bedroht gefühlt hat.
Ich begann mit der AIDS-Arbeit 2001 und habe dabei meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann gemeinsam die Hilfsorganisation Loving Source für AIDS-Kranke gegründet. Im letzten Jahr, da verschwand er auf unerklärliche Weise für 41 Tage. Das hat mich sehr bedrückt und so begann ich als Ehefrau eines Menschenrechtlers meine Erlebnisse über Hausarrest und das aktuelle Verschwinden meines Mannes in einem Blog aufzuschreiben.
Ja, und das Tragische war, dass der Mann tatsächlich nach diesen Aufnahmen für mehrere Jahre ins Gefängnis kam und dass man ihr sogar den Laptop weggenommen hatte. Wie funktioniert heute also die Meinungskontrolle durch die Regierung? Was kannst du darüber sagen?
Unter dem neuen Präsidenten Xi Jinping ist es 2013 sozusagen noch stärker geworden, diese Kontrolle. Also er hat ganz klar einfach gesagt, dass er das Internet als das wichtigste Schlachtfeld sieht im Kampf um die Meinung des chinesischen Volkes oder der Öffentlichkeit. Und dem folgte dann eine Säuberungswelle. Das heißt, es wurden mehr als 100 Blogger 2013 verhaftet. Es sollte abschreckend wirken, die mussten dann zum Teil in dem staatlichen Sender abschwören und das Internet kritisieren. Und es gibt verschiedene gesetzliche Verschärfungen. Wenn ein Beitrag zum Beispiel entweder 5000 Mal gesehen wird, gelesen wird, auf quasi in der Twitter-Variante oder im Internet ein Kommentar, oder wenn er 500 Mal geteilt wird, kann das mit Gefängnisstrafe belegt werden, was ja eine relativ niedrige Schwelle ist. Das heißt, es gibt im Staat einfach verschiedene Instrumente in die Hand, wie er tatsächlich gesetzlich legitimiert vorgehen kann gegen Internetnutzer, gegen Blogger und Microblogger. Und grundsätzlich wurde halt diese ganze Gesetzgebung im Bereich Cyber und Cybersecurity nochmal verschärft. Oft mit dem Argument, dass eben gegen Terrorismus vorgegangen werden muss. Aber das kann natürlich genauso gut genutzt werden, um gegen Aktivisten vorzugehen, Menschenrechtler. Es gibt auch ein neues NGO-Gesetz. Das heißt, NGOs werden jetzt stärker vom Staat kontrolliert.
Was gibt es für digitale Trends? Es gibt ja nicht nur Zensur und Unterdrückung in China. Das ist eine Binsenweisheit, aber was kannst du als digitalen Trend aus China uns hier präsentieren?
Also es gibt ja nicht nur negativ sozusagen. Das Internet ist ein sehr lebendiges, kulturell vielfältiges, ein Raum einfach, auch um neue Meinungsvielfalt auszudrücken und wo die gerade die junge Generation, die sehr mobil ist, einfach quasi ja verhandelt, was ist das? Nationalität oder Kultur oder auch internationale Kultur wird dort verhandelt und Trends geprägt. Und es ist schon spannend, weil quasi abseits dieses relativ streng regulierten Medienmarktes, also vom Staat regulierten Medienmarktes, hat man eben dort eine Art Ventil auch für politische Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen. Und es werden neue Themen aufgebracht, wie zum Beispiel Polizeigewalt, soziale Fragen und so weiter, die einfach sonst nicht so behandelt worden wären und die dann tatsächlich auch von den klassischen Medien aufgegriffen werden.
Die Auslandsreporterin Sonja Peter-Andel datete uns ab zum Thema China. Vielen Dank dafür. Demnächst wahrscheinlich wieder Neues aus Brasilien.
Erstmal aus den USA und dann sind wir auch wieder in Brasilien.
Und man findet dich übers Netz. Du hast hier einen sehr einprägsamen Namen. Sonja Peter-Andel. Dankeschön.
Radio 1.